Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Die Schriftstellerin Annette Geröschner ist eine scharfsichtige Berlin-Chronistin, überzeugte Mieterin und Gentrifizierungskritikerin. Mit ihr reden wir gleich über den gekippten Berliner Mietendeckel. Das World Press Foto des Jahres zeigt eine berührende Umarmung in einem brasilianischen Altenheim. Pressefotografie in Zeiten der Pandemie. Und 150 Jahre Theater Altenburg. Ein neues Buch bündelt die wechselhafte und widerständige Geschichte eines Theaters in Thüringen. Seit heute haben wir ein neues, großes Thema für den Bundestagswahlkampf, den Mietendeckel. Am Morgen hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden, dass der Berliner Mietendeckel verfassungswidrig und insofern nichtig ist. 1,5 Millionen Mieterinnen und Mietern drohen nun eine saftige Nachzahlung, denn ihre Mieten waren seit Juni 2019 gedeckelt. Das heißt, Mieterhöhungen wurden auf Eis gelegt, viele Mieten offiziell gesenkt. Ohne uns in den juristischen Details zu verlieren, wollen wir die Berliner Schriftstellerin Annette Geröschner um ihre Meinung bitten. Guten Abend, Frau Geröschner.
Hallo.
Was bedeutet dieser Tag für die Stadtentwicklung und das Zusammenleben der Menschen?
Naja, es ist jetzt, muss man schon sagen, doch ein ganz schön herber Schlag gegen all die Sachen, die so in der Vergangenheit halt versucht worden sind, um diese ständigen Mietsteigerungen, Vertreibungen, Spekulationen in der Stadt zu verhindern oder wenigstens zu stoppen. Ja? Und mit dem heutigen Tag ist da eben doch sind wir da ganz schön einen Schritt zurück.
Warum sind Sie im Grunde Ihres Herzens eine überzeugte Mieterin?
Ich war eigentlich schon immer eine überzeugte Mieterin. Ich finde, dass Miete ja natürlich auch in gewisser Weise eine Freiheit ist, weil eine Eigentumswohnung zu haben und eine Kreditbelastung ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich als freiberufliche Künstlerin leisten kann. Aber ich glaube auch, dass es für die Mischung der Stadt ziemlich gut ist, wenn es eine Mieterstadt ist. Und das war Berlin natürlich quasi in den letzten 150 Jahren und noch länger immer. Und in den letzten Jahren ist halt eben vor allen Dingen in der Innenstadt sehr viele Mietwohnungen umgewandelt worden in Eigentumswohnungen. Und das hat eben auch Auswirkungen auf die Stadt, also zum Beispiel auf die Durchmischung der Stadt. Ja, also ich selber wohne ja im Prenzlauer Berg und wohne dort seit 1983 und habe diese Entwicklung halt an vorderster Stelle mitgemacht. Also viele der Leute, mit denen ich vor 20 Jahren zusammen gewohnt habe, sind nicht mehr da. Die konnten sich die Wohnung nicht mehr leisten. Die haben irgendwie ihre Wohnung verloren. Die mussten ins Umland ziehen oder quasi die Durchmischung von Alt und Jung, von Arm und Reich ist in dem Fall auch gar nicht mehr da. Und diese Mietpreisbremse war ja im Prinzip eine absolute Notbremse. Und und jetzt ist wieder die Gefahr, dass die Mieten quasi weiter explodieren und und das zu Corona-Zeiten.
Sie haben darüber auch geschrieben, nicht über die Corona-Zeiten, aber über die Zeit davor in Ihrem Buch Berliner Bürgerstuben. Da erfährt man, dass Sie eben auch selbst aus Ihrer Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt wurden und schreiben, 2015 ist mir die Stadt so fremd geworden wie nie zuvor. Und es gibt in Ihren Texten so einen Dreiklang aus Wohnung gleich Ware gleich Wut. Was waren denn die Hauptfehler der Berliner Wohnungspolitik?
Na, der größte Fehler ist gemacht worden und da hat eben Rot-Grün einen großen Anteil, Anfang der 2000er Jahre, die landeseigenen Wohnungen zu verkaufen. Und zwar die Hälfte der landeseigenen Wohnungen an solche Global Player wie Deutsche Wohnen oder Vonovia, also wo es im Prinzip nur darum geht, wie viel Rendite man macht. Ich habe heute auch eine Zahl gelesen, dass quasi Vonovia an einer Wohnung quasi 2000 Euro pro Jahr an Dividende vergeben kann. Und da fragt man sich natürlich, was könnte man nicht alles Schönes mit diesen 2000 Euro machen, wenn das eine Genossenschaftswohnung wäre. Ja? Und ich glaube auch, dass Rot-Grün halt mit der Mietpreisbremse auch versucht, eben diesen Fehler von frühen 2000er Jahre, als Thilo Sarrazin Finanzsenator war, irgendwie wieder auszubügeln. Aber das geht natürlich nicht, weil man bekommt ja diese Wohnung nicht wieder zurück. Und es gibt halt diese jetzt diese Initiative, Volksentscheidsinitiative Deutsche Wohnung Co. enteignen. Und diese Mietpreisbremse, dieser Mietendeckel war natürlich auch immer so ein bisschen dazu da, dieser Initiative den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber
der Mietendeckel war schon ein starkes Reizwort. Dieser Slogan Deutsche Wohnen enteignen ist ein noch stärkeres Reizwort. Was meinen Sie denn, wie es weitergehen kann? Vielleicht war der Mietendeckel ja von Anfang an auch ein schlechter Kompromiss, weil man wusste, dass das juristisch wahrscheinlich nicht haltbar ist.
Naja, ich meine, dann hätte man es auch gar nicht angefangen. Also wenn es nicht wenigstens ein bisschen eine Chance gegeben hätte, ne? Das ist ja immer die Frage, wie viel Gemeinwohlbildung wird eigentlich zugelassen, ne? Also dieses Wort von Eigentum verpflichtet ist natürlich in Fragen von Wohnung und Grundeigentum und wenn es um Wohnen geht, eben schon wichtig, ne? Weil ich meine, Wohnen ist jetzt nicht nur, Wohnen sowieso als Ware zu nehmen, ist ja immer immer schwierig, aber und ich bin eigentlich dagegen, Wohnen als Ware zu nehmen, genauso wie die Gesundheit quasi keine Ware sein darf. Und das ist aber natürlich eine neoliberale Politik gewesen, die jetzt auch in den letzten 20 Jahren sehr stark zugenommen hat. Und was eben jetzt, es gibt jetzt sozusagen zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass es im Bund eine Mietpreisbremse gibt. Das ist ja möglich. Das Bundesverfassungsgericht hat es ja nur für das Land untersagt. Da braucht man aber eine andere Regierung. Und in Berlin wissen wir ja, dass die CDU im letzten Jahr eine Riesenspende von einem Immobilienentwickler bekommen hat. Also da ist ja auch wieder die Frage, welche Lobbyinteressen gibt es da eigentlich?
Und sollten wir eine andere Bundesregierung bekommen, bestünden da Chancen durchaus für ein Umlenken, ein Umdenken in der Wohnungspolitik? Sollte es nicht dazu kommen? Was fürchten Sie denn
dann? Naja, die Frage ist ja, kann man sich das leisten, ne? Dass quasi die Leute ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Ich meine, durch Corona hat sich das ja noch alles verschärft. Und ich meine, wir sind hier in einer Kultursendung. Die Frage von den Künstlerinnen und Künstlern, die quasi jetzt in der Corona-Zeit auch gar nicht mehr arbeiten können, da steht natürlich die Frage, kann man sich die Wohnung noch leisten? Oder was ist denn eigentlich, wo soll man hin? Und ich glaube, das ist die Frage, wie schafft man das, dass die Leute quasi wieder auch Vertrauen haben in die Politik und nicht Angst haben müssen, dass sie morgen auf der Straße sitzen. Ne?
Es wurde ja groß angekündigt, man soll dieses Geld, was gemindert wurde, zurücklegen. Aber eben durch die Pandemie konnten das viele ja gar nicht zurücklegen, weil sie erstmal von ihren Ersparnissen leben mussten und noch weiter müssen.
Ja, klar. Also das ist ja, glaube ich, das Problem, dass es genau jetzt auch kommt in der Zeit, wo die Pandemie am schlimmsten, die schlimmsten Auswirkungen hat. Und das wird ja noch schlimmer. Ja, jetzt wird es ja in manchen, also wird ja auch so ein bisschen gedeckelt und es wird versucht halt, dass es Unterstützung gibt. Aber was ist in ein, zwei Jahren? Und die Ersparnisse sind weg. Ne? Und viele haben natürlich auch, um nicht auf öffentliches Geld angewiesen zu sein, erstmal ihre Ersparnisse angegriffen. Und das war eben oft das Geld, was sie für diese Miete zurückgelegt hatten.
Heute Abend gab es eine große Solidaritätsdemonstration in Berlin von 25.000 Menschen, ist die Rede. Meinen Sie, dass dieses Thema jetzt wirklich die Kraft hat, diesen Wahlkampf mitzubestimmen?
Ich denke schon, ja. Also zumindest in den Ballungszentren. Es betrifft ja vor allen Dingen die Ballungszentren. Und ich weiß auch, dass es in anderen Städten den Versuch gegeben hat, auch einen Mietendeckel einzuführen. Das ist jetzt natürlich auch zum Scheitern verurteilt. Aber ich meine, selbst in New York gibt es Mietendeckel. Und das ist jetzt nicht die Stadt, die jetzt gerade sozialistisch ist, oder?
Nö. Die Schriftstellerin Annette Gröschner über den gekippten Mietendeckel in Berlin. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke.
Wir haben gerade schon über sowas wie den neuen Klassismus gesprochen. Um den geht es auch in der neuen Ausgabe unseres Kulturpodcasts Lakonisch Elegant. Um die Frage nämlich, brauchen wir eine neue Debatte über Klassenunterschiede? Antworten gibt unter anderem die Filmemacherin und Publizistin Julia Friedrichs.
Wir hatten lange dieses Selbstbild einer nivellierten Mittelschichtsgesellschaft, die wir, wenn man sich die ökonomischen Daten anguckt, in den westdeutschen 80er Jahren auch mehr waren. Da war die Gesellschaft näher beieinander gerückt und wir hatten da vor allem eine größere Aufstiegsmobilität, also mehr Menschen, die Chancen hatten, ihre eigene Klassenposition auch zu verändern. Inzwischen würde ich sagen, dass in den ökonomischen Daten ganz viel dafür spricht, dass wir uns wieder zu einer verkrusteteren, betonierteren Klassengesellschaft entwickeln. Und das, glaube ich, macht einfach notwendig, dass wir diese Dinge ganz klar benennen.
Eine neue Debatte über Klassenunterschiede und die Lebenslüge Chancengleichheit. Ab sofort online der neue Kulturpodcast Lakonisch Elegant von Deutschlandfunk Kultur. Den finden Sie bei uns im Netz und überall, wo es Podcasts gibt. Die erste Umarmung, the first embrace, so heißt das World Press Photo of the Year. Und es zeigt wirklich starke Gefühle. Eine brasilianische Altenpflegerin umarmt die 85-jährige Rosa Lucia Lunardi. Und sie macht das so, wie man sonst vielleicht ein Baby schützend in eine Decke hüllt. Sie hüllt diese kleine Frau in eine durchsichtige Plastikdecke, um sich selbst vor der Corona-Ansteckung zu schützen. Am Nachmittag wurde dieses Bild des dänischen Fotografen Mads Nissen von einer unabhängigen Jury in Amsterdam als Weltpressefoto des Jahres gekürt. 4000 Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt hatten sich darum beworben. Ich bin verbunden mit Karin Fromm. Sie ist Professorin im Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover. Normalerweise fährt sie mit ihren Studierenden immer zu dieser Preisverleihung nach Amsterdam, wo die Fotos dann auch ausgestellt werden in Pandemiezeiten. Ist das alles anders? Guten Abend, Frau Fromm.
Ja, hallo, guten Abend.
Mads Nissen hat das Foto letzten Sommer in Brasilien gemacht, in einem Altersheim außerhalb von Sao Paulo, veröffentlicht in der dänischen Tageszeitung Politiken. Was ist für Sie das Besondere an diesem Foto?
Ja, ich finde es tatsächlich besonders. Also ich bin selber durchaus eine kritische Betrachterin der Bilder, die oft mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet werden, der ja ein ganz wichtiger Preis ist. Und was ich an diesem Bild tatsächlich besonders finde, ist, wenn wir alle, und ich glaube, da können wir uns alle gut dran erinnern, an die Bilder denken, die die Corona-Pandemie visualisiert haben. Und dann sind das ganz viele Bilder gewesen, wie Masken. Momentan sind Spritzen total präsent. Viele haben vielleicht die Bilder aus Bergamo im Kopf. Und wir alle wissen, dass große Krisen oft durch ganz dramatische Bilder und scheinbar dramatische Ereignisse verdeutlicht werden. Und hier haben wir in dem Bild von Mads Nissen eigentlich erstmal etwas unglaublich Einfaches. Es geht einfach um eine Umarmung, die so bildzentral zu sehen ist. Und die aber dann natürlich, also in aller Banalität, wie man vielleicht sagen könnte, plötzlich ganz zentral symbolisch stehen kann für das, was wir alle erleben. Und ich glaube, das ist so entscheidend, was da sichtbar wird über dieses scheinbar so Alltägliche, weil wir ja in dieser Pandemie eigentlich alle betroffen sind. Also sonst ist das ganz oft so, dass wir von Konflikten und Krisen erfahren und dann sind die weit weg und haben wenig mit unserer eigenen Welt zu tun. Und in dieser Situation ist es halt so, dass wir plötzlich alle in irgendeiner Form betroffen sind. Und ich glaube, mit dieser Umarmung und diesem Bedürfnis, so die Trennung zwischen den Menschen zu überwinden und so etwas wie Einsamkeit aufzubrechen, sind wir alle als Erfahrung konfrontiert.
Ja, und egal, wie stark wir sonst. Auch ein bisschen absurd, ne? Diese Plastikfolie, die natürlich nicht vor Corona schützt. Die ist wie so ein Kunstgriff in diesem Bild, was ganz Merkwürdiges, Irritierendes, finde ich, in diesem Bolsonaro-Brasilien eben, in dem Corona geleugnet wird. Was sehen Sie denn noch auf den zweiten Blick in diesem Bild?
Also ja, was ich glaube, diese Absurde sehe ich natürlich auch auf jeden Fall. Ich sehe aber auch in diesem Plastik etwas, also was so ne, dieses Hygienethema, mit dem wir konfrontiert sind, verdeutlicht, was diese Trennung verdeutlicht. Und natürlich macht diese Form, ne, wie diese Arme durch diese Folie greifen, plötzlich so was Engelhaftes auf. Also was ne, plötzlich das Bild auch ein Stück weit so auratisch auflädt, dadurch, dass das so was Engelgleiches bekommt.
Wie Flügel.
Für Flügel, genau.
Für was für eine Fotografie steht dieser Mads Nissen sonst? Womit beschäftigt er sich so?
Also der ist ein klassischer Kriegs- und Krisenfotograf, also der ganz viel an unterschiedlichen Orten auf der Welt unterwegs ist und dort seine Themen findet. Der hat ja auch schon mal World Press Photo gewonnen, also vor einigen Jahren mit einer Geschichte über schwule Männer in Russland. Zum Beispiel, also es gibt so eine bestimmte dänische Schule, würde ich mal sagen, die ganz stark für eine bestimmte Art von Reportagefotografie stehen. Also insofern passt das, dass der sich ganz intensiv mit aktuellen Ereignissen auseinandersetzt, das aber auch nicht unbedingt vor seiner eigenen Haustür macht, wo er auch Geschichten findet, aber auch an unterschiedlichsten Orten auf der Welt. Und ich habe den persönlich mal kennengelernt. Ich finde den sehr beeindruckend, weil der jemand ist, der so, also oft hat man ja das Gefühl, so Fotografen bewegen sich durch die Gegend und finden dann den richtigen Moment und sind zufällig da und können den dann irgendwie technisch perfekt festhalten. Aber der recherchiert extrem intensiv und sucht genau seine Motive.
In einer anderen Kategorie wurde die WordPress Photo Story of the Year ausgezeichnet. Diesen Wettbewerb hat der italienische Fotograf Antonio Facilongo für seine Getty-Reportage Habibi bekommen. Er hat Szenen aus dem anhaltenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern dokumentiert. Wie hat er seine Story, seine Geschichte thematisch fokussiert?
Ja, finde ich auch einen spannenden Ansatz eigentlich und ist auch eine Geschichte, die nicht so ganz die typische Bildsprache und die typischen Motive zeigt, die wir oft aus so einer traditionellen journalistischen Fotografie kennen. Er versucht ja auch hier jetzt eigentlich nicht das dramatische Ereignis, sondern erzählt über diesen langjährigen extremen Konflikt zwischen Israel und Palästina, in dem er sich so eine ganz persönliche Geschichte eigentlich raussucht von Familien, wo dann die palästinensischen Männer langjährig inhaftiert sind, die diesen Wunsch nach einer Familie haben und dann Sperma ins Gefängnis versuchen zu schmuggeln, um so eine künstliche Befruchtung zu erzeugen und dadurch ihren Wunsch nach einem gemeinsamen Kind und auf eine Art eine Familie zu sein, zu erleben. Und das ist ja nicht so leicht sichtbar zu machen.
Ja, eben, man fragt sich, wie bringt man das ins Bild, ja?
Ja, weil ja eigentlich das Entscheidende ist ja erstmal abwesend. Also der Mann ist abwesend und es geht eigentlich ganz viel darum, dieses Warten zu zeigen auf den anderen, auf das Kind und das, was von der Person so präsent ist, dass es irgendwie sowas wie eine Art von Liebe gibt. Also Habibi heißt ja auch meine Liebe. Ne? Es geht eigentlich um so eine Art Liebesgeschichte und ich finde, das wird interessant bildsprachlich umgesetzt, weil es eben einerseits über Porträts der Frauen und der Kinder gemacht wird, aber wir sehen auch ganz viele Objekte in den Bildern. Also wo man im ersten Moment auch denken könnte, das ist vielleicht langweilig, dass da ein Teddybär ist. Dann sehe ich einen Anzug in einem Raum hängen. Ich sehe einen Fernseher. Also das wird ganz viel über Objekte gezeigt, die aber eigentlich immer auf diese Abwesenheit verweisen.
Zwischen den Objekten im Grunde, wie zwischen den Zeilen in einem Text. Ja.
Lassen Sie uns genau. Und die erzeugen eine große Emotionalität auch, finde ich. Das ist spannend.
Lassen Sie uns noch kurz über eine andere Kategorie sprechen, die im Rahmen dieser WordPress-Fotopreise interessant ist, nämlich den Bereich des digitalen, des interaktiven Storytellings. Was ist da wirklich innovativ und neu?
Ja, das ist eine Kategorie, also die gibt es noch nicht ganz so lange natürlich, wie die einzelnen Fotografien. Die gibt es inzwischen dann auch in verschiedenen Kategorien, interaktiv, ein langes Stück, eine kurze Online-Geschichte. Und was ich da spannend finde an der Arbeit, die in diesem Bereich interaktiv ausgezeichnet wurde, ist, dass sie eigentlich über diesen klassischen Autorendiskurs hinausgeht, dass man denkt, jemand hat ein tolles Foto gemacht, eine tolle Geschichte erzählt, weil sie mit Videos aus Social-Media-Beiträgen komplett arbeitet.
Also Amateurvideos.
Amateurvideos, die auf einer digitalen Plattform versammelt werden und die erzählen über 6 Tage Proteste nach dem Mord an George Floyd. Und dadurch bekommen wir so ein ganz facettenreiches Bild aus unterschiedlichen Perspektiven, weil es natürlich ganz viele unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Situationen sind, die diese Videos gemacht haben. Und da hat dann ein Team zusammen mit dem Guardian diese Videos gesammelt und zusammengeführt. Und was ich spannend daran finde, ist, dass es eben diese Vorstellung der Einsicht oder eine Idee von dem einen ikonischen Bild, was eine ganze komplexe politische Situation zu visualisieren scheint, aufhebt und in so eine Vielheit auflöst.
Karin Fromm, Fotografieprofessorin der Hochschule Hannover, über die WordPress Fotokür des Jahres 2021. Und diese Fotos sollte man sich unbedingt online anschauen. Herzlichen Dank, Frau Fromm, fürs Gespräch.
Ja, herzlichen Dank Ihnen.
Peur de fille, die Angst vor Mädchen, die neue Vorabsingle der Kaiserin. L'Impératrice heißt diese Popband aus Paris. Und genau da wollen wir jetzt hin. Die Welt war geschockt, als heute vor 2 Jahren in der Kathedrale Notre-Dame ein Brand ausbrach. Präsident Emmanuel Macron hat versprochen, die Kirche bis 2024 wieder aufbauen zu lassen. Heute hat er die Baustelle besucht.
Fotografen begleiten Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron auf die wohl berühmteste Baustelle des Landes. Im dunkelblauen Handwerker-Overall, einen weißen Schutzhelm auf dem Kopf, steht Macron auf einem Baugerüst, das auf dem zu großen Teilen zerstörten Dach der Kathedrale Notre-Dame de Paris angebracht ist. Wir sehen hier, wie viel in den vergangenen 2 Jahren schon geschafft wurde. Sicherungsarbeiten und vor allem auch die Begutachtung der Schäden, was jetzt nicht wirklich sichtbar ist. Und dann natürlich all die Gewerke, die hier arbeiten, die Gerüstbauer oder auch die Industriekletterer. Vor allem die Kletterer haben in den vergangenen 2 Jahren Immenses geleistet. Mit Seilen gesichert hingen sie über Monate frei über einem Baugerüst, das beim Brand vollständig eingeschmolzen war. Einen Knoten aus mehr als 200 Tonnen Stahl haben sie vorsichtig von Hand auseinandergeschweißt, dann Stück für Stück abgetragen. Die Angst, dass ein einzelnes, instabiles Gerüstteil, sollte es fallen, die gesamte Kathedrale mit sich reißen könnte, war groß. Seitdem das Gerüst vom Dach ist, ist Notre-Dame nicht mehr einsturzgefährdet. Wie geht es in den kommenden Monaten weiter, fragt Macron einen Bauleiter. Sobald im Inneren der Kathedrale die Gewölbe gesichert sind, können wir einen großen Schirm über das Loch im Dach spannen, sagt er. Der Schirm wird auf Schienen gesetzt und kann dann das Innere der Kathedrale vor Regen schützen. Meterdicke Holzbalken sind erst an 10 von 60 Gewölben angebracht. Die Sicherungsarbeiten im Inneren von Notre-Dame dauern noch mindestens bis zum Sommer. Erst danach kann der Wiederaufbau beginnen. Präsident Macron hatte sich zunächst für einen teilweise modernen Wiederaufbau ausgesprochen, war dann aber zurückgerudert. Die Kathedrale soll nun originalgetreu aufgebaut werden, sagt General Jean-Louis Georgelin, der Beauftragte für den Wiederaufbau.
Wir
haben unser Konzept für den Wiederaufbau vorgelegt. Der Spitzturm, gebaut von Viollet-le-Duc, soll originalgetreu rekonstruiert werden. Den Dachstuhl werden wir wieder mit Blei verkleiden und der Dachstuhl selbst wird wieder aus Holz sein. An der Wahl der Materialien gibt es durchaus Kritik. Der Dachstuhl von Notre-Dame ist fast völlig abgebrannt, weil er aus Holz war. Das giftige Blei, das dabei freigesetzt wurde, hatte die Kathedrale und große Teile der Umgebung kontaminiert. Noch immer laufen die Reinigungsarbeiten und sie verzögern den Wiederaufbau. Der soll in großen Teilen 2024 abgeschlossen sein. Das zumindest hatte Frankreichs Präsident Macron kurz nach dem Brand angekündigt und beim Baustellenbesuch auch noch einmal bekräftigt. Wir schauen heute auf die kommenden 3 Jahre. Sie machen ihre Arbeit hier gründlich und professionell, aber wir müssen auch unsere gesetzten Ziele erreichen. Experten allerdings glauben nicht, dass am 5. Jahrestag des Brandes auch nur Teile der Kathedrale offen sein werden. Frühestens im Dezember 2024 könnte das der Fall sein. Und bis Notre-Dame wieder so steht, wie sie vor dem Brand war, wird es mindestens noch 10 bis 15 Jahre dauern.
2 Jahre nach dem großen Brand über den Wiederaufbau von Notre-Dame berichtete Sabine Wachs aus Paris.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Oliver Thoma.
Der italienische Schauspieler und Regisseur Roberto Benigni erhält den Goldenen Löwen der Filmfestspiele in Venedig für sein Lebenswerk. Bekannt wurde Benigni durch den Film »Das Leben ist schön« aus dem Jahr 1997, in dem er Regie führte und die Hauptrolle spielte. Das Werk wurde mit mehreren Oscars ausgezeichnet. Nikolaus Nützel.
Der Direktor der Festspiele, Alberto Barbera, sagte, Benigni sei beispiellos. In Italien hat er sich zunächst vor allem als Komiker einen Namen gemacht. Seine Rollen sind oft aber auch skurril. Dass Benigni aber auch als ernsthafter Künstler gilt, zeigte sich im vergangenen März, als er zur Feier des 700. Todestages des italienischen Nationaldichters Dante Alighieri den Auftrag erhielt, im Präsidentenpalast aus dem Werk des Dichters zu rezitieren.
Die erste Sotheby's-Auktion von Kunstwerken auf Grundlage der neuartigen NFT-Technologie hat 16,8 Millionen US-Dollar eingebracht. Nachdem das Auktionshaus Christie schon vergangenen Monat eine digitale Collage für rund 69 Millionen US-Dollar versteigert hatte, musste nun auch Rivale Sotheby's nachziehen. Versteigert wurden NFTs des Digitalkünstlers Puck. Peter Mücke.
Die Versteigerung habe sich an Sammler gerichtet, die ganz andere ästhetische Vorstellungen hätten als die traditionellen Sammler, sagte Max Moore, Experte für Gegenwartskunst bei Sotheby's, fast schon entschuldigend. Diese Crypto-Natives hätten einen sehr anderen Geschmack. Es sei aber wichtig, dass sein Auktionshaus auch diesen bediene. Bei den NFTs handelt es sich um digitale Sammlerstücke. Digitale Güter werden dabei mit einem Code gekennzeichnet, der auf einer Blockchain gespeichert ist und damit theoretisch zumindest nicht gelöscht werden kann.
15 deutschsprachige Theater haben ein neues Netzwerk für Digitalität gegründet. Ziel des Theaternetzwerks Digital sei es, Wissen und Erfahrung im Bereich Digitaltheater und Theaterdigitalisierung auszutauschen. Die Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität und das Staatstheater Augsburg sind die Initiatoren des Netzwerkes. Auch innerhalb von Kunst und Kultur entscheide eine erfolgreiche Digitalisierung über Sein oder Nichtsein. Es gehe sowohl um künstlerische Prozesse als auch um Arbeits- und Produktionsabläufe, hieß es. Derzeit sind insgesamt 15 Theater beteiligt, darunter Stadt- oder Staatstheater, aber auch private und freie Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
150 Jahre besteht das Theater im thüringischen Altenburg. An diesem Freitag wird das Jubiläum vielseitig gefeiert, unter anderem online auf der Seite des derzeit geschlossenen Theaters und auf dem hauseigenen YouTube-Kanal. Außerdem ist im Verlag Theater der Zeit ein neues Buch erschienen, mitherausgegeben vom Chefdramaturgen Felix Eckerle. Schön, dass wir Sie in Altenburg erreichen, Herr Eckerle. Guten Abend.
Guten Abend.
Das Theater Altenburg-Gera, so heißt es ja heute, hat 5 politische Systeme miterlebt. Darin war es jeweils immer auch Repräsentant der politisch Führenden. Aber es hat eben auch von Anfang an versucht, sich eigenständig künstlerisch und politisch zu behaupten. Und zwar von der Gründung an, 1871. Sie selbst, Herr Eckerle, sind 2009 nach Altenburg gekommen, nach Stationen an verschiedenen westdeutschen Theatern. War das für Sie noch immer ein Wechsel in den Osten? War da was anders oder spielte das gut 20 Jahre nach der Wende keine Rolle mehr?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, mit offenen Armen empfangen zu werden, und diese Kategorien von Ost und West haben von Anfang an nicht wirklich eine Rolle gespielt.
Für das neue Buch haben Sie sich intensiv mit der 150-jährigen Geschichte des Hauses beschäftigt. Lassen Sie uns im Folgenden auf die jüngere Geschichte konzentrieren, auf die Wendezeit, darauf, wie das Theater in der Umbruchphase ja vielleicht auch so eine Art Verstärker war. Wie würden Sie das beschreiben? Wie hat sich das Theater in dieser aufgeladenen Wendezeit positioniert? Was für Themen wurden damals aufgegriffen?
Ja, insbesondere die Schauspielsparte war damals sehr, sehr mutig, schon ab 1988 ungefähr, und eben Stücke wie Plenzdorfs Zeit der Wölfe, Nestreus sukzessives Stück Freiheit in Krewinkel, Ritter der Tafelrunde von Christoph Hein, unmittelbar nach der Uraufführung in Dresden, dann auch in Altenburg nachgespielt, bezeugen den Mut, den die Theatermacher damals hatten. Zum 40. Jahrestag der DDR hat man also die Frechheit besessen, einen Liederabend anzusetzen mit dem Titel »Froh zu sein, bedarf es wenig«. Und das macht eben die Situation damals auch sehr deutlich. Und Ingo Schulze, damals am Theater Altenburg als Dramaturg tätig, hat einen wunderbaren Artikel geschrieben für dieses Buch, in dem er eben erläutert, was damals eben alles so passiert ist und welchen Mut es aber auch erforderte, dann eben auch für Freiheit und Menschenrechte einzustehen, zu demonstrieren und auf der Theaterbühne eine Deklaration im Anschluss an die Vorstellung zu verlesen.
Aha, was wurde da gesagt?
Naja, da hat man eben genau diese Freiheiten eingefordert, Meinungsfreiheit, auch Reisefreiheit und künstlerische Freiheit. Und es war damals so, dass also in der Theaterkantine wohl viele Leute irgendwie das Maul aufgerissen haben und gesagt haben, ja, das muss man unbedingt machen und so weiter. Und als es dann darum ging, Mut zu zeigen, verantwortlich sich zu zeigen und dann eben am Ende wirklich vor dem Publikum diese Deklaration zu verlesen, dann waren es wohl ganz wenige, die dazu bereit waren.
Aber die haben es gemacht.
Ja.
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters gingen die Veränderungen nach der Wiedervereinigung ja noch weiter, also durch die Fusion dann mit dem Theater Gera 1995. Die Hälfte der Beschäftigten musste gehen. Da gab es neben persönlichen Existenzängsten auch Sorgen, dass die Häuser ihre jeweilige Identität verlieren könnten in Altenburg und in Gera. Wie hat der Theaterverbund, dieser neue Verbund, das gelöst?
Die Ensemblemitglieder, die das damals erlebt haben, die sagen, dass der eigentliche Einschnitt tatsächlich nicht die Wiedervereinigung, nicht die Wende war, sondern die Fusion 1995. Zunächst hat man eben bis zur Fusion versucht, dadurch, dass man ganz viele Musicals gespielt hat, die Bude voll zu machen, erstmal seine Existenzberechtigung zu behaupten. Ab 1995 war es dann so, dass natürlich durch die Zusammenlegung des Orchesters, durch die Zusammenlegung des Ballettensembles, des Schauspielensembles, des Musiktheaterensembles, man natürlich dann deutlich schlagkräftiger war, als man es eben alleine gewesen wäre. Wir haben jetzt gerade in jüngerer Vergangenheit versucht, Themen, auch speziell die Altenburg betreffen, aufzugreifen und theatral zu bearbeiten. Zum Beispiel mit dem Stück Die im Dunkeln, wo eine Widerstandsgruppe, die sich in der gründenden DDR gebildet hatte, dann zum Gegenstand der Bühnendarstellung eines Stückes wurde. Ausgangspunkt für dieses Stück waren die Befragungen von Zeitzeugen.
Das war eine Auftragsarbeit, noch von dem früheren Schauspieldirektor Bernhard Stengele vergeben, glaube ich. Das war doch für manche in Altenburg sicher gar nicht so leicht. Stengele kam ja auch aus dem Westen wie Sie, sich von einem Westdeutschen die eigene Geschichte erzählen zu lassen.
Das war ein ganz spannender Moment und man hat auch, wenn man durch die Stadt gelaufen, sich mit Menschen unterhalten hat, einen richtigen Umschwung gespürt. Dahingehend, dass es zunächst hieß, jetzt kommt da so ein Schwabe und erklärt jetzt, wie wir unsere Geschichte zu interpretieren haben. Es wurde aber dann in ganz positiven Sinne eine lokale Heldengeschichte daraus. Man war irgendwie stolz, dass so etwas in der Stadt stattgefunden hat. Und man hat sich dann solidarisiert und die beiden letzten überlebenden Zeitzeugen, die Herren Brödel und Schmale, durften sich auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen, sind empfangen worden. Und dann wurde das regelrecht eine Heldengeschichte.
Gab es da auch innerhalb des Ensembles, innerhalb des Theaters Bemühungen, sich gegenseitig die Geschichte zu erzählen?
Das war ein ganz spannender Moment. Die Hälfte des Ensembles hat eben DDR-Vergangenheit und die andere nicht. Und es wurde sehr, sehr viel diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht und das hat sehr dafür gesorgt, dass das Ensemble auch näher zusammengerückt ist.
Der schon erwähnte frühere Schauspieldirektor Bernhard Stengele, der dann zu den Grünen in die Politik gewechselt ist, der hat auch kontroverse Diskussionen ausgelöst, als er internationale Künstler nach Altenburg geholt hat. Er hat Rassismus thematisiert. Manche erinnern sich vielleicht daran, er hat den Hauptmann von Köpenick mit einem schwarzen Hauptdarsteller besetzt. Warum war das so schwer, solche Auseinandersetzungen in der Stadt zu führen?
Na, weil es einfach erheblichen Widerstand gab auf der Straße bis hin zu einem Boykottaufruf. Da gilt es überhaupt nichts zu beschönigen und irgendwie schön zu reden. Das war alles damals eine ganz fürchterliche Erfahrung. Aber es gehört eben zu dieser Geschichte auch dazu, dass das dazu geführt hat, dass immer mehr Menschen ins Theater gekommen sind, man sich sehr solidarisiert hat, auch die internationalen Künstlerinnen und Künstler gefeiert hat. Und das Theater in seiner Existenz als Fünfspartentheater eher gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen ist.
Und welche Folgen hatten diese Debatten für die heutige inhaltliche Ausrichtung des Theaters? Diese Themen sind ja immer dringlicher geworden.
Ja, wir hatten das Glück, aufgrund auch von Förderungen durch die Bundeskulturstiftung, durch das Kultusministerium, zahlreiche internationale Koproduktionen durchführen zu können. Wir haben kooperiert mit Griechenland, mit der Türkei, mit Israel, mit Burkina Faso, mit Rumänien, mit Ungarn, mit China. Und das hat dazu geführt, dass so eine Art Regionalstolz entstanden ist und man sehr stolz war darauf, dass das Theater diesen Weg eben auch gegangen ist, nicht nur mit der Schauspielsparte, im Musiktheater, im Ballett, im Konzertbereich eben ganz genauso. Und hinzu kamen noch eine Vielzahl von Auszeichnungen, der Theaterpreis des Bundes, der Preis des Verbands der Bühnenverlage für den besten Musiktheaterspielplan, Götz-Friedrich-Preis für den Kaiser von Atlantis, Inszenierung von Kai-Anne Schumacher und eben die ganzen Förderprojekte, sodass man sehr, sehr stolz ist mittlerweile auf das Theater in dieser Region.
Aber die vielen ausländischen Schauspieler, Schauspielerinnen nicht deutscher Herkunft von damals, die sind nicht mehr da. Allesamt.
Die das damals erleben mussten, sind nicht mehr da, aber wir haben ja nach wie vor ein sehr internationales Ensemble. Also unsere 22 Tänzerinnen und Tänzer des Thüringer Staatsballetts, da ist überhaupt kein deutscher Tänzer dabei. Unser Musiktheaterensemble ist sehr international aufgestellt und nach wie vor sind auf unseren Bühnen internationale Künstler aktiv.
Das Theater war finanziell immer wieder in Krisen, zum Teil am Rand der Existenz. Derzeit wird ja jetzt das Haus umfangreich saniert. darüber stoppt und verzögert die Pandemie geplante Projekte. Wie werden Sie das 150-Jahr-Jubiläum feiern und wie gehen Sie ja, mit was für Aussichten in dieses 151. Jahr?
Naja, sehr traurig ist natürlich, ich habe mich vor Jahren schon darüber gefreut, dass das Jubiläum ausgerechnet auf einen Freitag fällt. Und wir haben also in der Reine dann Kai Kunz, kaufmännischer Geschäftsführer Volker Arnold und die Spartenleiter, wir haben vielfältige Überlegungen unternommen, wie wir das denn feiern könnten, dieses Jubiläum. Nun ist es aktuell eben nicht möglich, aufgrund der Tatsache, dass das Theater noch nicht fertig saniert ist, zum anderen eben aufgrund der Corona-Pandemie. Wir freuen uns, dass wir morgen Abend eine Sondersendung auf MDR Klassik und MDR Kultur haben werden, mit Ausschnitten aus den Opern, die in der allerersten Spielzeit in Altenburg erklungen sind. Wir werden zusammen mit TV Altenburg ein Streaming anbieten, wo wir theatral, witzig, spritzig, frech aufbereitet Einblicke geben in die Anfänge der Theaterarbeit. Dann freuen wir uns natürlich hoffentlich im nächsten Jahr, das dann frisch sanierte Altenburger Theater wieder öffnen zu können.
150 Jahre Theater Altenburg. Felix Eckerle ist Chefdramaturg des Hauses und hat gerade ein Buch mit herausgegeben, das die wechselvolle Geschichte des Theaters ausleuchtet. Erscheint am 19. April im Verlag Theater der Zeit. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Eckerle.
Ja, auch. Vielen Dank.
Er konnte 8 Sprachen, der Weltbürger Sir Peter Ustinov. Kein Zufall, dass er rund um die Welt Lehrstühle für Vorurteilsforschung gegründet hat. Ustinov, Sohn eines deutschen Journalisten mit russisch-äthiopischen Wurzeln und einer französisch-russischen Bühnenbildnerin. Ein Beruf reichte nicht für sein Leben. Es mussten viele sein. Schauspieler in Hollywood, Theater- und Opernregisseur, Zeichner, Maler, Parodist, Conferencier, Talkshow-Liebling und Schriftsteller. Am 16. April, vor 100 Jahren, wurde Peter Ustinov in London geboren.
Sir Peter Ustinov war ein Multitalent, was er, sehr zur Freude seines Publikums, immer wieder unter Beweis stellte. Etwa, wenn er den Klang eines Zupfinstruments demonstrierte.
Ein Mandolin ist anders als ein Balalaika oder eine Gitarre.
So klang es, als Ustinov eine Mandoline imitierte. Und so, als er sich singend an Bach versuchte.
Ach, lieber Gott.
Als profunder Kenner der klassischen Musik hat Ustinov aber auch Kritik an Meistern wie Beethoven geübt, der seiner Meinung nach keine allzu große Begabung als Ballettkomponist hatte. Bei Beethoven habe man glauben können, dass die Ballerinen Stiefel tragen, so Sir Peter mit einem Augenzwinkern.
Er hat sehr zarte Momente, aber weil er Beethoven war, hat er sie immer sehr schnell verdorben. Also man hat tam, taram, tarim, taram, tarim, bam, bam, bam.
Ustinov konnte das Publikum in seinen Bann ziehen mit seiner Erzähl- und Sprachkunst, seinem freundlichen Humor, seinem geistreichen Witz. Der von der Queen geadelte Allrounder war so vielseitig begabt, dass sich in der Rückschau kaum sagen lässt, was im Vordergrund stehen sollte. Seine Arbeit als Autor von Romanen, Drehbüchern und Theaterstücken, seine Arbeit als Regisseur, als der er große Opern auf die Bühne brachte, oder seine Arbeit als Schauspieler. Unvergessen bleibt seine Rolle als Nero in Quo Vadis.
That is my epic, to change the face of the world, to demolish and create, to create anew.
Diese Rolle als größenwahnsinniger Kaiser brachte Ustinov Anfang der 50er Jahre den internationalen Durchbruch und eine Oscar-Nominierung. Oscars gewonnen hat er für Spartacus und Top Carpi. Vielen Deutschen wird er aber auch als Privatdetektiv Hercule Poirot in der Agatha Christie-Verfilmung Tod auf dem Nil in Erinnerung bleiben. Ustinov wurde 1921 in London geboren, hatte aber, wie ein Kommentator einmal sagte, halb Europa im Blut. Mit 21 Jahren konnte er zwischen der deutschen und der britischen Staatsbürgerschaft wählen. Allerdings war er damals, 1942, Soldat in der britischen Armee. Eine echte Wahl gab es damit nicht. Er wurde Brite. Ustinov war auch im akademischen Bereich aktiv, war 6 Jahre lang Rektor der Universität von Dundee in Schottland und später Kanzler der Universität von Durham. Das, sagte er einmal in einem Interview, habe ihm sehr viel bedeutet, weil er nie studiert habe.
Ich war nie in einer Universität, aber ich habe immer gefühlt, dass mir fehlt etwas. Und in diesen 4 Jahren habe ich das gesehen, als ob ich Schüler war.
Ich finde das sehr, sehr aufregend, weil ich so viel lerne, dass ich sonst nicht lernen konnte. Und es macht mein Leben reicher.
Reich war Ustinov nicht nur an Begabungen, er hat auch zahlreiche Sprachen gesprochen. Er galt als Weltbürger und war als Sonderbotschafter von UNICEF in der ganzen Welt unterwegs. Und man darf sicher sein, dass er auf seinen Reisen auch viele Kinder zum Lachen gebracht hat.
Imke Köhler über Sir Peter Ustinov, der vor 100 Jahren geboren wurde. Und jetzt schaut Tobias Wenzel in die gedruckten Feuilletons vom Freitag, dem 16. April.
In der Mitte etwas zum Tod des Mietendeckels und zum Leben der Tiere. Und vorne und hinten Corona, das bietet diese Kulturpresseschau. Wildtiere würden, wenn sie menschlichere Fähigkeiten hätten, gegen Corona-Impfstoffe demonstrieren. Denn ein ewiger Corona-Lockdown ist ihr Glück, erfährt man von Ursula Scheer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie bespricht das Jahr, das unsere Erde veränderte, eine Apple-TV-Dokumentation mit David Attenborough. Scheer bescheinigt Attenborough, das Kunststück als Sprecher einen dezidiert menschenfreundlichen Ton anzuschlagen – bei einer Dokumentation, in der der Mensch als Problem erscheint. Verschwindet der Mensch, wird für andere Lebewesen alles besser, schreibt Scheer und belegt das anhand von Beispielen aus der Dokumentation. Während der Pandemie sei Ruhe eingekehrt, auch unter Wasser. Vor der Südostküste Alaskas sei der Passagier- und Frachtverkehr fast zum Erliegen gekommen. Nie zuvor, berichten Forscher vor Ort, hätten sie so ausführliche Walgesänge gehört. Säugende Muttertiere hätten sich zur Jagd viel weiter als sonst von ihren Kälbern entfernt, da diese auch bei größerer Distanz in Rufweite bleiben. Das Resultat: wohlgenährte Jungtiere, vitale Mütter, schreibt Scheer. Unbehelligter als sonst blieben auch Berggorillas in Uganda. Sie gebaren zweimal so viel Nachwuchs wie in anderen Jahren. Bleiben wir nicht nur bei Tieren, die gehen bekanntlich immer, sondern auch bei Berggorillas. Die Online-Community Wall Street Bets hat $350.000 zu deren Erhalt gespendet, berichtet ebenfalls in der FAZ Melanie Mühl. Nur warum haben diese anonym agierenden User, die die Werbetrommel zum Kauf der GameStop-Aktie rührten und damit dafür sorgten, dass Hedgefonds Milliarden verloren, ausgerechnet Geld für Berggorillas gespendet? Weil, erläutert Mühl, ein Leitspruch der Community laute »Apes together strong«, also »Affen zusammen stark«. Das sei halb scherzhaft gemeint und bedeute, Anleger, die sich bei Wall Street Bets tummeln, haben nicht die geringste Ahnung von Aktien oder Optionsscheinen, weshalb an ihrer Stelle auch ein Affe das Geld investieren könnte. Wer weiß, ob eine Wohnungsmarktpolitik in Berlin erfolgreicher wäre, wenn man sie Affen machen ließe. Den menschengemachten Mietendeckel hat nun jedenfalls das Bundesverfassungsgericht kassiert. 4 Wände und ein Todesfall, hat Gerhard Matzig seinen Artikel für die Süddeutsche Zeitung betitelt. Das Wohnen sei wie die Luft zum Atmen und dürfe deshalb kein Privileg sein, fordert Matzig und plädiert für die Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus. Das tut auch Ulf Poschardt in der Welt, nicht ohne zu sticheln. In Berlin sei der Eindruck erweckt worden, der Kapitalismus lasse sich nach Belieben an- und ausknipsen. Hinzu kommt die Feistigkeit der Öko-Bourgeoisie, auch große, freie Flächen wie das Tempelhofer Feld für ihre Liegefahrrad-Rallys zu benutzen, schreibt der Journalist, der nicht so der Liegefahrrad-Typ ist, sondern lieber Porsche fährt. Von Ulf Porsche, Poschardt, zu Karl Lauterbach ist der Weg eigentlich weit, aber in der Freitagsausgabe der Welt ganz nah. Auf derselben Seite ist nämlich zu lesen, welche Nebenwirkungen sind bei Karl Lauterbach aufgetreten? Das fragt der Satiriker Hans Zippert in seiner Kolumne. Denn der äußerst medienpräsente SPD-Gesundheitsexperte hat sich vor einigen Tagen mit AstraZeneca impfen lassen. Er sprach von Fieber, Schüttelfrost und Kirchenaustritt. Aber wie kann es sein, dass der Mann Zeit für solche aufwendigen Nebenwirkungen hatte? Waren die nur vorgetäuscht? Oder ist das Vortäuschen von Nebenwirkungen eine der Nebenwirkungen von AstraZeneca? Fragt Zippert weiter. Und kann man sich gegen Nebenwirkungen impfen lassen?
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.